Ja, jetzt nochmal richtig offiziell guten Abend von meiner Seite. Ich freue mich, dass so viele von euch heute da sind. Ganz toll. Und ich darf heute die Serie abschließen, prüft alles und das Gute behaltet. Unsere Predigtserie zur Jahreslosung. Heute kommt der Teil 3. Wir hatten schon eine Einführung von der Christina, das fand ich auch richtig gut. Also wer es nicht gehört hat, da ist eigentlich alles Wichtige schon drin zu dem Vers, super strukturiert. Und weil sie das auch schon so toll gemacht hat, gönne ich mir jetzt den Luxus, einfach einzelne Aspekte nochmal rauszupicken und tiefer zu gehen, weil den Überblick habt ihr in Folge 1 sozusagen. Und im Teil 2 hatten wir einen Panel-Talk und das war auch sehr spannend, wo verschiedene Leute über ihre Prüfpraxis erzählt haben. Ja, Christina hat bei ihrer Einführung, halt das heute irgendwie sehr, ja, ne, ihr nickt auch. Kannst du da irgendwas machen, Kerstin? Du bist jetzt schon am Werkeln, gell? Soll ich ein bisschen weiter weggehen? Christina hat bei ihrer Einführung schon einiges über den Kontext gesagt. Deswegen mache ich das nur ganz kurz. Das Zitat ist von Paulus aus seinem Brief an die Thessalonicher. Und wichtig am Kontext ist für uns jetzt heute vor allem, dass es sich um den weisen Rat eines geistlichen Vaters an die junge Gemeinde handelt. Und ich denke, dass dieser Rat voller Weisheit ist und nicht nur jungen Christen hilfreich sein kann, sondern jedermann und auch uns hier und heute. Weil Christina schon so viel zum Kontext gesagt hat, sage ich jetzt nicht mehr viel zur Einbettung, nur so viel, der Kontext ist immer super wichtig. Also wir dürfen nicht einzelne Verse, nicht einzelne Kapitel aus dem Kontext reißen und man muss immer alles im Zusammenhang der gesamten Bibel sehen. Gut, dann lesen wir doch mal jetzt im Kurzkontext. Seid alle Zeit fröhlich. Betet ohne Unterlass. Seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Den Geist löscht nicht aus, prophetische Rede verachtet nicht, prüft aber alles und das Gute behaltet. Der Text richtet sich an eine Gemeinschaft und an die Einzelnen als Teil der Gemeinschaft. Und im ganz kleinen Kontext geht es um die prophetische Rede hier. Wir sollen sie nicht verachten. Prophetische Rede meint, dass Gott heute im Hier und Jetzt in unsere Situation spricht. Das kann ganz verschiedene Formen annehmen. Ganz toll, wir hatten heute schon auch ein bisschen was davon gehört. Es kann ein Gefühl sein, ein Wort, dass jemand hört oder dass jemand plötzlich in seinen Gedanken hat, ein Lied, ein Vers aus der Bibel, der auf einmal für die jetzige Situation, für dich persönlich aktuell wird. Manchmal erlebe ich das, dass so ein Satz oder ein Ereignis aus der Bibel mich ganz plötzlich geradezu anspringt und dann vermute ich mal, dass Gott mir was sagen will. Oder manchmal beten wir zusammen und haben Eindrücke und geben die vielleicht an auch der Person weiter, für die wir beten. Und ich denke, man könnte das dann einfach so im Bibelsprache als prophetische Rede bezeichnen. Und so war es wohl auch in Thessaloniki. Und da sagt Paulus, verachtet diese prophetischen Worte nicht. Verachtet sie nicht, aber nehmt sie auch nicht blind an. Prüft und dann behaltet das Gute. Jetzt möchte ich im ersten Teil meiner Predigt ein paar Gedanken zum Thema Prüfen weitergeben, um das eben zu vertiefen, was schon gesagt wurde bisschen. Und auch ein bisschen praktischer zu machen. Und der zweite Teil dreht sich dann um das Gute behalten. Und auch hier soll es ein bisschen mehr um die Praxis gehen diesmal. Christina hat schon gesagt, wir dürfen dieses Prinzip prüfen und das Gute behalten, auch über die prophetische Rede hinaus ausweiten auf anderes. Also auf Auffassungen, auf gut gemeinte Ratschläge, Weltanschauungen, Predigten, Internet-Content, alles, was an Gedanken so an uns herangetragen wird. Und ich möchte ergänzen, bitte auch auf die eigenen Gedanken. Also wenn ich alles glauben würde, was mir an Gedanken durch den Kopf geht, da wäre ich, glaube ich, verloren. Auch meine eigenen Gedanken muss ich prüfen und dann die guten behalten. Stell immer wieder auf den Prüfstand, was du denkst und was andere sagen. Du musst nicht alles glauben und du musst auch nicht alles für dich annehmen. Bei dieser Prüfung geht es zunächst natürlich um richtig oder falsch, um wahr oder nicht wahr, um gut oder schlecht. Aber es geht auch noch um mehr. Manchmal mag vielleicht sogar wahr sein, was du hörst. Ja, zum Beispiel jetzt in einer Predigt. Es mag sogar gut sein, aber es ist gerade heute für dich persönlich nicht gut. Nehmen wir zum Beispiel das Thema Vergebung. Ja, es ist natürlich richtig zu vergeben. Es ist richtig, es ist heilsam, es ist Gottes Wille für uns. Wir sollen vergebende Menschen sein. Aber vielleicht bist du in dem Moment, wo darüber gesprochen wird, gerade tief verletzt worden und musst erst einmal hinsehen, was da los war. Vielleicht musst du Grenzen setzen. Vielleicht musst du deine Wut erstmal spüren und anerkennen, dass dir Unrecht getan wurde. Und dann ist irgendwann Vergebung dran. Du darfst prüfen, wenn da zum Beispiel jetzt so ein Aufruf zur Vergebung ist, du darfst prüfen, ob das jetzt und hier Gottes Wort für dich ist oder nicht. Und das finde ich jetzt auch so spannend in dem Zusammenhang. Es ist ja gesagt im Kontext der prophetischen Rede. Und Prophetie ist Gottes Reden in den gegenwärtigen Moment hinein. Und dann kann es eben so sein, dass etwas eine ewig göttliche Wahrheit ist, aber ist es Gottes Reden jetzt und für mich? Diese Prüffrage darfst du stellen und du darfst dann entscheiden, was für dich hier und jetzt und in diesem Fall das Gute ist. Dieses Recht zu prüfen ist sehr befreiend, aber es birgt auch eine Gefahr. Denn man kann dabei natürlich auch auf der anderen Seite vom Pferd fallen. Also die eine Seite ist, ich glaube alles und meine, ich muss es annehmen. Aber die andere Seite vom Pferd ist die, dass ich mir dann immer nur das rauspicke, was mir gerade in den Kram passt. Bibel light sozusagen. Die schöne Trostpredigt, die News, die sowieso meiner politischen Haltung entsprechen. Ja, und deswegen müssen wir uns auch immer selbst kritisch prüfen, mache ich es mir zu einfach? Lasse ich mich noch ermahnen? Lasse ich mich noch in Frage stellen? Und da gibt es hilfreiche Korrektive. Zum einen, ein gutes Korrektiv ist das Leben selbst. Ja, bringt etwas gute Wirkung in meinem Leben hervor? Bewährt es sich? Das ist eine ganz wichtige Prüffrage. Und zum anderen gibt es als Korrektiv meine Mitmenschen, die mir Rückmeldung geben. Und hier kommt natürlich wieder die Gemeinde ins Spiel. Meine Mitchristen bewahren mich davor, mir meinen Glauben nach Gusto zu basteln. Ich empfehle sehr, dass wir als Christen sowohl mündig sind und eigenständig denken, aber auch gleichzeitig transparent sind immer gegenüber anderen. Ja, dass wir offen sind dafür, dass Menschen, die uns kennen, die es gut mit uns meinen, dass die uns hinterfragen dürfen. Für mich ist unser Hauskreis so ein Ort. Also da stelle ich meine Fragen und andere stellen natürlich auch ihre Fragen, auch ihre Fragen an mich. Und da kann ich mir Rückmeldung geben lassen und da kann ich mir auch einen Rat einholen, ob ich noch auf dem richtigen Weg bin. Die Ehe ist auch so ein Ort, auch wenn mir das nicht immer gefällt. Gute Freundschaften sind so ein Ort. Und letztlich gilt aber dann doch immer, ich behalte die Verantwortung für meinen eigenen Glauben. Unser Gott nimmt uns als mündige Menschen ernst. Wir leben als Christen nicht in einer Religion, in der geschluckt werden soll, was die Institution vorgibt. Und wenn dir das vermittelt wurde, wenn du Christsein so erlebt hast, dann darfst du wissen, es stimmt nicht, es entspricht nicht der Bibel. Und dafür gibt es nicht nur diese Stelle, ich habe jetzt noch eine andere rausgesucht. Da schimpft Jesus beispielsweise mal mit seinen Zuhörern in einer seiner Reden, weil die nicht selbst prüfen und urteilen. Und zwar sagt er da, das Aussehen der Erde und des Himmels könnt ihr prüfen. Warum aber könnt ihr diese Zeit nicht prüfen? Warum aber urteilt ihr nicht auch von euch aus darüber, was recht ist? Ein starker Aufruf zur Mündigkeit und zum eigenständigen Prüfen. Und ebenso wie Jesus sagt eben auch Paulus, dass du mündig bist, dass du prüfen darfst und aussortieren. Was du für gut befunden hast, darfst du behalten und das andere, das darfst du weglegen. Du bist mündig. Ich sag mal kurz noch, Beispiel Ananas. Und wenn ihr nicht wisst, was das ist, müsst ihr Christinas Predigt hören. Daran kann man sich's dann super merken. Das ist eine große Würde, die uns Gott da gibt, aber auch eine große Eigenverantwortung. Es ist manchmal so viel einfacher zu sagen, die Gemeindeleitung wird schon wissen, ja, oder die Kirchenleitung oder wer auch immer, die Predigerin wird schon wissen, die kennen sich besser in der Bibel aus, ich übernehme das einfach mal so. Aber das ist nicht der Weg zu einem stabilen, eigenständigen Christsein. Wenn Paulus sagt, prüft alles, und er es zur ganzen Gemeinde sagt, dann hat das natürlich Folgen, nicht nur für den Einzelnen, sondern auch für die Gemeinde, für die Gruppe als Ganzes. Eine Gemeinde, die dazu einlädt, dass die Einzelnen mündig sind und prüfen, wird immer eine Gemeinde sein, in der eine Vielfalt von Meinungen existiert. Das gehört ganz logisch zusammen. Vielfalt ist etwas Wundervolles, aber es kann auch schwierig sein und es kann zu viel Reibung führen. Wie können wir jetzt als Gemeinschaft mit dieser Herausforderung umgehen? Viele Gemeinden und auch Kirchen lösen das Problem mit offiziellen Gemeindehaltungen oder Kirchenlehren zu strittigen Fragen. Das macht es dann natürlich einfacher, ja, dann kann man leichter in Einheit sein, aber es entmündigt auch und es führt zu Trennungen innerhalb der Christenheit. Ja, die Gruppe mit dieser Meinung und die Gruppe mit jener Meinung, und daher haben wir diese ganze Trennung unter den Christen. Ich bin stolz darauf, dass wir als Agape-Gemeinschaft so viel Offenheit in vielen Fragen aushalten und das schon so lange. Das ist ganz, ganz kostbar. Das ist eine großartige Stärke in unserer Gemeinschaft und auch, so zumindest meine persönliche Überzeugung, eine besondere Berufung in unserer Gemeinschaft. Unser Prinzip ist immer, dass unsere Einheit in Christus liegt, nicht in einer Einheitsmeinung zu allen möglichen Fragen. Wir als Agape-Gemeinschaft sind nicht konfessionell gebunden, also bei uns gibt es Katholiken, Mitglieder der evangelischen Kirche, Konfessionslose und wahrscheinlich noch viel mehr, was ich gar nicht weiß. Wir haben Mitglieder, die ihre Kinder als Babys taufen lassen und solche, die die Erwachsenentaufe befürworten. Wir taufen selbst als Gemeinschaft, Teenager und Erwachsene, aber niemand muss bei uns getauft sein, um Mitglied zu sein. Das finde ich großartig. Wir feiern Abendmahl und wir feiern es gerne auch gemeinsam mit anderen Gemeinden und wir bestehen nicht auf eine bestimmte Form oder Ordination. Auch das ist etwas Besonderes. Immer wieder neu stehen natürlich auch aktuelle Fragen im Raum und haben das Potenzial, spaltend zu wirken. Es gibt beispielsweise gegenwärtig sehr weit auseinanderliegende Meinungen zur Politik Israels unter unseren Gemeindemitgliedern. Ich finde das gut. Für mich ist diese Bandbreite nicht ein Problem, sondern ein Zeichen von Mündigkeit. Und ich bete darum, dass es uns gelingt, immer wieder neu auch hier aktuelle Differenzen auszuhalten und die Einheit, die in Christus liegt, zu wahren. Denn solche Fragen sind es, die in der Geschichte der Christenheit zu Spaltungen geführt haben. Und die auch heute noch Gemeinden spalten können. Jesus hat gebetet, dass seine Nachfolger eins sein mögen. Und ich bin sicher, er hat nicht Einheitsmeinungen im Sinn gehabt, sondern er hat eine Herzenseinheit im Sinn gehabt. Und ich glaube, dass er sich freut an unserer mündigen Einheit in Agape. Darum geht es mir auch an dieser Stelle. Also unser eigenständiges Denken, unser Prüfen und unser Entscheiden soll unsere Einheit in Christus nicht zerstören. Beides kann gleichzeitig gelebt werden. Und darum möchte ich gerne jetzt in dieser Predigt, in der es ums Prüfen geht, das nochmal mit Jesu eigenen Worten vor Augen führen. Ich bitte aber nicht allein für Sie, sondern auch für die, die durch Ihr Wort an mich glauben werden, dass sie alle eins seien. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, auf dass die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, auf dass sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, auf dass sie vollkommen eins seien. Und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. Interessanterweise ist es nun auch noch so, dass die bewusste Orientierung an der Bibel nicht zu einheitlichen Meinungen führt. Auch wenn uns das immer wieder überrascht und wir es uns auch anders wünschen würden. Besonders klar sieht man das oft erst im Rückblick. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt einen Rückblick werfen auf die Kirchengeschichte, dann sehen wir, dass Menschen, die intensiv die Bibel studiert haben, die haben auf dieser Basis, auf Basis der Bibel zu Kreuzzügen aufgerufen. Sie haben voreilig das Ende der Welt verkündigt, sie haben unschuldige Frauen als Hexen verbrannt, sie haben Menschenrechtsverbrechen und Kriegstreiber im Namen Christi gesegnet und so weiter. Und wir fragen uns dann natürlich, wie konnte das passieren? Vielleicht haben sie den Blick auf die Bibel als Ganzes verloren, die uns die Liebe Gottes für diese Welt zeigt. Vielleicht sind andere Dinge passiert. Jedenfalls sind solche Verwirrungen immer wieder passiert. Und wir machen es uns zu einfach, wenn wir sagen, ich habe Recht und du nicht, weil steht doch in der Bibel. Diese Erkenntnis jetzt soll uns aber nicht darin entmutigen, in der Bibel nach Orientierung zu suchen. Das sollen wir auf jeden Fall tun. Aber sie soll uns demütig machen, ja, und vielleicht auch ein wenig misstrauisch machen gegenüber unseren eigenen einfachen, schnellen Schlussfolgerungen aus einzelnen Stellen der Bibel. Auch hier gilt, seid mündig, prüft alles und dann behaltet das Gute. Jetzt bin ich da mit dem Teil über das Prüfen fertig, aber ich möchte euch noch eine Geschichte aus meinem Leben erzählen. Im Hause guter Freunde aus unserer Gemeinde war eine von ihnen sehr geschätzte Frau zu Gast. Die hatte eine große prophetische Begabung und sie hat dann angeboten, dass sie Gott nach Worten für mich fragt. Und ich fand es toll, dass ich eingeladen werde und war offen und neugierig. Und dann kam eine krasse kalte Dusche. Also ich weiß es nicht mehr genau, was sie gesagt hat, aber es ging im Kern darum, dass ich keine Liebe für Jesus hätte und für die Gemeinde und dass Gott mich ausspeien würde. Das ist was ich noch in Erinnerung habe. Und ich bin völlig unter Schock nach Hause gewankt und habe erstmal kräftig geheult. Und dann bin ich in den nächsten Tagen immer wieder ins Gebet gegangen und habe mich streng geprüft. Und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass das, was diese Frau gesagt hat, schlicht und einfach nicht stimmt. Zum Glück war ich zu dem Zeitpunkt schon sehr lange Christ. Also es war auch schon sehr lange her, aber ich war schon lange Christ. Und ich war so fest in meinem Glauben, dass mich die Sache nicht aus der Bahn geworfen hat. Ich habe natürlich auch Geschwister gefragt, ja, wie sie das sehen. Sie sollen mir eine ehrliche Rückmeldung geben, ob sie bei mir solche Kritikpunkte sehen und so weiter. Aber letztlich musste ich mir selbst das Recht geben, zu prüfen und zu verwerfen. Und was war ich da dankbar über diesen Vers, über den ich jetzt predigen darf. Ja, dass Paulus gesagt hat, prüft die prophetische Rede und behaltet nicht alles davon. Das ist ein bisschen eine krasse Geschichte, aber es sind ja auch so viele junge Leute da, ja, es kann euch auch mal passieren. Und es ist total wichtig, dass ihr wisst, ihr müsst sowas dann nicht übernehmen, ihr dürft wirklich prüfen. Und selbst wenn jemand eine prophetische Gabe hat, auch so eine Person kann sich irren. Ja, also, Teil 2, behaltet das Gute. Es gibt eine recht bekannte Legende, die kennen vielleicht manche schon von euch, die wird den Cherokee oder anderen indigenen amerikanischen Völkern zugeschrieben. Und die geht so. Großvater und Enkel sitzen am Lagerfeuer. Der Großvater sagt, weißt du, mein Sohn, wir Menschen tragen 2 Wölfe in unseren Herzen, wir alle. Und zwischen diesen 2 Wölfen tobt ein Kampf. Der eine Wolf ist schwarz. Er verkörpert die Schattenseiten des Lebens. Neid und Hass, Missgunst und Gier, Lügen und Schuld. Der andere Wolf ist weiß. Er steht für alles Gute im Leben, für Liebe und Freude, Dankbarkeit und Güte, für Tugend, Glaube und Mitgefühl. Im Herzen eines jeden Menschen kämpfen diese beiden Wölfe. Und, fragt der Enkel den Großvater, welcher Wolf gewinnt? Und der Großvater sagt, es gewinnt derjenige, den du fütterst. Diese Geschichte sagt etwas Wichtiges aus für unseren Vers. Das Gute behalten ist mehr, als es nicht zu verwerfen. Also prüfen, entscheiden, was gut ist und was nicht, das Schlechte verwerfen, das Gute behalten und Ende, das genügt nicht. Das Gute behalten ist mehr. Das Gute bleibt uns nicht von allein und noch weniger wächst es von allein oder siegt gegen die anderen Kräfte in uns. Das Gute muss genährt werden. Es ist super, wenn wir gute Worte hören, wenn wir Wahrheiten in der Bibel lesen und so weiter. Aber dieses Gute wird erst dann Wirkung in unserem Leben entfalten, wenn wir daran festhalten. Wir müssen das Gute aktiv festhalten. Ja, manchmal müssen wir uns sogar daran festklammern. Es behalten heißt, es uns nicht wegnehmen zu lassen. Nicht von Zweifeln, nicht von Faulheit, nicht vom schwarzen Wolf in uns. Jesus sagt im Gleichnis vom Senfkorn, die Sorgen der Welt und der trügerische Reichtum und die Begierden nach allem anderen dringen ein und ersticken das Wort und es bleibt ohne Frucht. Das Gute, das wir behalten wollen, kann auch von schönen Dingen geraubt werden, ja, wie zum Beispiel dem Reichtum. Es kann von unseren Wünschen und Begierden geraubt werden oder von Nöten und Sorgen. Behalten ist mehr als nicht verwerfen. Wir können gute Worte hören und sie für gut halten oder wir können ihnen tatsächlich aktiv und bewusst Macht geben, in unserem Leben wirksam zu werden. Dann behalten wir sie. Paulus spricht im Kontext prophetischer Rede, das haben wir jetzt schon öfter gehört. Und auch hier genügt es nicht, das Schlechte zu verwerfen, bis das Gute übrig bleibt. Auch prophetische, auch gute prophetische Worte Gottes werden nur dann in uns wirksam und fruchtbar, wenn wir daran festhalten. Und dazu möchte ich euch jetzt eine zweite Geschichte aus meinem Leben erzählen. Und die fängt ganz ähnlich an wie die erste, aber keine Sorge, sie geht anders aus. Ich war bei einem Gottesdienst, war nicht meine eigene Gemeinde und da war ein Mann zu Gast. Er war bekannt für seine prophetische Gabe und hat da einen Vortrag gehalten. Und er hat dann im Rahmen des Vortrags so einzelne Personen rausgepickt und prophetische Worte über ihn ausgesprochen. Und ich, Glückspilz, war eine dieser Personen. Und das war dann ganz toll. Also er hat Sachen gesagt über mich, die er nicht hat wissen können. Von denen wussten nur Gott und ich, dass sie so sind. Und es gab einfach total interessante Hinweise für mein Leben und so weiter. Das war ein langes Ding. Zum Glück gab es eine Audioaufnahme, was damals überhaupt nicht selbstverständlich war. Und ich habe dann diese Audioaufnahme bekommen und habe alles abgeschrieben und dann habe ich es immer wieder angesehen. Und eine seiner Aussagen war, dass ich schreiben soll. Also das Ganze war 2009, 16 Jahre her. Und dann habe ich immer wieder mal Versuche unternommen, etwas zu schreiben. Also aber richtig was Gescheites rausgekommen ist nicht dabei. Und 2020, als Corona war, habe ich das Ding mal wieder zur Hand genommen und habe mich gefragt, dann bei diesem Punkt, was ich denn tun kann, um diese Prophetie ins Leben zu bringen. Und ich habe dann ein Online-Seminar gemacht zum kreativen Schreiben. Und dann habe ich dort zwei nette Frauen kennengelernt und mit denen treffe ich mich immer noch online und wir schreiben und dann lesen wir uns gegenseitig vor, ne? Wir stellen uns so Schreibaufgaben. Das machen wir seit 5 Jahren. Ich habe diese Frauen noch nie getroffen. Und ich weiß nicht, ob die anderen auch eine Prophetie haben oder warum die so tapfer an der Sache festhalten. Aber ich weiß, warum ich es mache, woher dieses Durchhaltevermögen kommt. Ja, ich habe beschlossen, ich halte an dieser Verheißung fest. Und jetzt habe ich tatsächlich ein Buch geschrieben. Und ein Verlag hat es angenommen und im März kommt es raus. Und für mich ist dieses Buch, ja, für mich ist das die Erfüllung dieses Teils der Prophetie. Aber die Erfüllung der Prophetie ist nicht gleich mit der Prophetie vom Himmel gefallen, ne? Entschuldigung. Sondern ich musste stur dran festhalten und daran arbeiten. Und ich musste im Glauben Schritte gehen und dranbleiben. Und ja, jetzt finde ich, hat sie sich ein bisschen erfüllt. Und da freue ich mich natürlich. Okay, ich komme zum Abschluss und möchte euch ganz praktisch noch einmal zusammenfassend vorschlagen. Klickst du mal? Ja. Erstens, seid mündig. Prüft, was man euch erzählt. Informiert euch. Zweitens, was nicht gut ist, euch nicht gut tut, sich als unwahr erweist, ihr dürft es zur Seite legen. Drittens, oh, ich sehe, dass ein paar Leute ein Foto von der Folie machen. Super Idee, nur zu, Leute. Drittens, bleibt mit anderen im Gespräch. Lasst euch hinterfragen. Viertens, lasst eure Mündigkeit nicht dazu führen, die Einheit in Christus aufzugeben. Fünftens, prophetische Rede, das Hereinsprechen Gottes in unser Leben ist real. Verachtet es nicht. Und sechstens, wenn euch das Reden Gottes begegnet oder ihr etwas hört, von dem ihr entscheidet, dass es gut ist, haltet es fest. Schreibt es euch auf, schlagt in der Bibel nach, erzählt anderen davon, macht es praktisch, bringt es ins Leben. Dann wird das Gute auch gute Frucht bringen. Amen.